Das Thema der heutigen Folge. Wer arbeitet bei so einer Tour mit? Wer ist überhaupt involviert? Was für Leute gibt es vor Ort? Und wie komme ich überhaupt an solche Jobs? Das alles und noch viel mehr bekommt ihr heute bei uns zu hören.
Herzlich willkommen zu Tourbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
Ja, herzlich willkommen zu Folge Nummer 8. Mit mir sind mal wieder der wunderbare Dominik Würth.
Hallihallo.
Und der noch wunderbarere Samuel Mindermann.
Nice. Hallihallo, so werde ich gerne begrüßt.
Ja, sehr gerne.
Bevor wir komplett in die Folge reinstarten, haben wir noch ein kleines Follow-up zu unserer letzten Folge und Quatsch, den ich erzählt habe zum Thema Charts.
Nein, ganz Quatsch war es nicht.
Nein, aber wir wurden tatsächlich im Detail eines Besseren belehrt, gerade was das Thema Umsatz und Chartplatzierung angeht. Wir wollen es jetzt aber nicht mal so schnell erklären, weil wir es immer noch nicht richtig verstanden haben. Deswegen werden wir dazu einfach nochmal eine extra Folge machen und wir hoffen, euch interessiert das Thema. Yo.
Viel Spaß.
Ich hab jetzt schon Bock drauf. Auf jeden Fall. Ich pitch das gut.
Auf jeden Fall, ja, definitiv.
Da haben wir eine Profin an der Hand.
Profin. Ja, wie ihr schon gehört habt am Anfang, möchten wir hier drüber reden, was für Jobs es überhaupt gibt und was für Jobs überhaupt notwendig sind, um eine Tour am Laufen zu halten, um überhaupt die Venue zu bespaßen und wer da überhaupt alles involviert ist in das Ganze.
Und heute lernen wir, dass wir dem Marian ein paar Folgen vorher gelogenerweise Honig ums Maul geschmiert haben, als er gesagt hat, dass er als Merger der Allerwichtigste ist.
Wer fährt eigentlich alles im Nightliner mit?
Genau.
Ich würde einfach sagen, Menschen werden die Betten belegt?
Wer tankt den Nightliner?
Zum Beispiel.
Der Tankwart.
Wie? Der Nightliner-Tanker.
Der hat so einen Platz beim Koffer, glaube ich.
Der macht nur so die Klappe auf, kommt raus.
Hey, der Schlafplatz vom Nightliner-Fahrer ist tatsächlich
im Koffer.
Oft direkt neben den Koffern. Da, wow. Da gibt's Busse, da muss man bei der Treppe, die hochgeht, ins erste Stockwerk, sage ich mal, so bei der dritten, vierten Stufe kann man dann so eine Klappe aufmachen und da muss dann der Busfahrer reinkrabbeln. Und da hat der seinen Bereich, weil der natürlich nicht in einem normalen Bett schläft.
Der ist der Chef des Palasts und muss sich dann in so einen Kapuff legen.
Das ja, du weißt ja nicht, wie groß es ist. Es kann sein, dass es doppelt so groß ist da unten wie oben eigentlich.
Ja, Whirlpool und alles.
Ah. Weißt du, was ist das ist clever. Das ist clever.
Ja, Fenster, kann rauchen, alles.
Damit sich dann nicht so die Ego-Sau der Produktion, Dominik, also, ich habe gar nicht die größte Kajüte da. Ich verstehe.
Mhm. Also ich würde einfach sagen, wir splitten das zwischen Travel Party, also den Tourleuten, und der Venue, also dem Ort des Geschehens, oder?
Party, woo!
Ja, genau.
Sollen wir mit Party anfangen?
Ja, immer.
Party.
Wer fällt euch denn zuerst ein?
Wer ist der wichtigste arbeitende Mensch auf dem Bus?
Die Musiker?
Selbstverständlich die Künstler.
Da würde ich ja nicht zwingend vielleicht auch mal am härtesten arbeiten zu sprechen oder so. Aber zumindest die, warum alle da sind.
Ja, also die sind am wenigsten verzichtbar. Ohne die wird diese Tour nicht stattfinden.
Das ist richtig.
Alle anderen sind mehr oder weniger austauschbar.
Das ist ja gemein.
Ja.
Ja, bestimmt.
Working Class Heroes.
Stimmt. Ja, gibt's so eine Liste der Wichtigkeit, die man dabei abarbeitet, aber die hast du wahrscheinlich als einziger richtig im Kopf. Aber ich hätte da mal gesagt, direkt nach dem Muckern ist im Bus wahrscheinlich der Tourmanager El Jefe, oder?
Ich glaube, da kommt's immer so ein bisschen auf das genaue Tätigkeitsfeld vom Tourmanager an. Das ist ja an sich ein relativ weiter Begriff. Bei Kleinband ist der Tourmanager jemand, der sich um im Grunde alles kümmert, und bei ganz großen Bands ist der Tourmanager jemand, der sich dann doch wieder nur um einen relativ kleinen Bereich kümmert. Und der
hat dann noch so einen Production Manager und so.
Genau. Gibt. Oft ist der Tourmanager quasi Production Manager, Stage Manager, Künstlerbetreuer,
Manager,
Personal Assistant und alles in Personalunion so. Ja, natürlich, je größer die Produktion werden, desto anspruchsvoller werden die einzelnen Nischen sozusagen.
Kriegt der dann auch so viel Geld? Ist der bei der Verti? Weil das ist ja schon.
Jetzt kannst du singen.
Oder IG Metal.
Ja, genau.
Wie es ja je nach Genre heißt. Genau. IG Schlager.
Genau.
Sollen wir versuchen, tatsächlich von der Hierarchie nach oben, von oben nach unten zu gehen?
Das heißt Hierarchie.
Hierarchie.
Hierarchie. Aber das heißt Hierarchie. Also im Grunde ist die ja gibt's da gar nicht so viel Hierarchie. Jeder muss sich um seinen Bereich kümmern und ohne denjenigen würde das Ganze nicht funktionieren.
Ja, aber trotzdem hörst du ja auf den Künstler und du hörst aber nicht auf den Setrunner. Also es gibt ja schon eine Hierarchie.
Ja, natürlich gibt es...
Auch wenn es jetzt nicht so,
ja,
so krass ist.
Ja, selbstverständlich gibt es Chefs, aber eigentlich ist, glaube ich, so die Hauptchefs sind die Künstler. Natürlich hören die Texte auf den Production Manager und die Stagehands, wenn tourende Stagehands mit dabei sind, hören auf die Techniker, so schon klar, aber im Grunde sind da ja zum Glück die Hierarchien fast nicht vorhanden.
Okay, alles klar, ja. Gut, dann halt nicht.
Also doch, gibt es selbstverständlich, klar, aber nicht so im klassischen krass. Sinne.
Mir fällt da gerade ein potenzieller Zungenbrecher ein, die Stagehands der Band Stagejams.
Oh, leck.
Alter,
oh,
Schwede.
Sag das mal prall.
Das kann ich nicht mal so sagen. Ja, machen wir weiter mit der Liste, bevor wir schon wieder ausschweifen, wie immer. Wir
schwaffen schon wieder.
Ja, wir können ja mal sinnbildlich so eine richtig fette Produktion, sowas wie Eros Ramazzotti.
Habe ich vorhin im Radio gehört.
Der hat ganz bestimmt einen Production Manager und der hat bestimmt einen Tour Manager und der hat bestimmt auch einen
Stage Manager
oder mehrere und mit Assistenten und whatever.
Sollen wir noch ganz kurz erklären, was die Aufgaben sind?
Oder also, wer Eros Ramazzotti ist? Genau. Und heißt der wirklich Eros, glaubt ihr es?
Ja, natürlich.
Und wurde das Getränk nach ihm benannt?
Ja, eben, das wäre jetzt meine nächste Frage.
Ich weiß.
Und gibt es ein deutsches Pendant, das zuklingt? Erik Jägermeister?
Friedrich Expert. Ja, eigentlich so, der Head of alles ist in der Regel natürlich der Production Manager, wie der Name schon sagt. Der dann einzelne Teilbereiche an andere Manager und Techs und Operator abgeben kann. Aber er ist im Grunde schon, wo wir es von Hierarchie hatten, Chef von allem.
Okay.
So, sozusagen.
Also dem unterstellt sind dann der Tourmanager und auch der Stage-Manager.
Unterstellt klingt so wie beim Bund.
Ja, kannst nicht anders formulieren.
Werden die auch der Größe nach gebucht, dass das ganz klar ist vielleicht?
Ja, ja.
Dass der Production-Manager immer so 2 Meter groß sein muss?
Richtig.
Muss der Tourmanager danach, der ist so schon 1,90?
Und der Stage-Manager muss so ein kleiner Flinker sein, der dann auch mal im Dunkeln unter dem Riser durchklettern kann oder sowas.
So ein kleines Äffle.
Nee, der Production Manager ist, glaube ich, so der Chef von allem. Der Stage Manager kümmert sich, wie der Name schon sagt, um alles, was so auf der Bühne passiert. So eine typische Geschichte ist bei großen Produktionen, wenn sich das Set auf der Bühne zwischen den Songs ändert, koordiniert er Riser, die auf die Bühne geschoben werden oder von der Bühne runtergeschoben werden. Oder der ist derjenige, der dafür verantwortlich, dass um irgendwelche Pyro-Schießapparate das entsprechende Neonband klebt, das interessiert den Tourmanager wiederum nicht.
Dass die Changeover geschmeidig laufen, dass die Vorband nicht überzieht.
Der sagt dann, hallo Backliner, ihr müsst dann und dann hier auf der Bühne sein, dort den Riser dürft ihr da hinstellen, da dürft ihr dann aufbauen.
Und dann sagen die Backliner, klar, wissen wir.
Genau, wer bist du eigentlich, du Penner? Auf der letzten Tour gab es gar keinen Tourmanager, kein Stage-Manager.
Nun gut, okay.
Ist gerade beim Fernsehen auch interessant, so ein Stage-Manager.
Ja, oder halt bei Festivals, wo halt ja extremst viel so Wandel auf der Bühne
genau,
ist.
Genau,
ne?
Da reden wir, da sind wir wieder dann bei jemandem. Da müssen quasi die Stage-Manager der tourenden Produktion und der lokalen Bühne, genau, also des Festivals, miteinander arbeiten. Das sind dann die sich morgens treffen und sich einigen, wann hängen wir eure Millionen Lampen ins Dach und wie machen wir welchen Changeover und dann kommen eure Techniker morgens um 5, damit ihr eure
Pyro... Das machen sie im besten Fall ja schon ein bisschen vorher.
Je nach Größe der Band.
Ja, gut.
Die großen Headliner bauen meistens morgens ein auf Festivals, also bevor die erste Band spielt, also die kleineren Bands, die haben halt dann einen Quick Changeover sozusagen.
Nun gut, dann der nächste Punkt wäre kurz der Tourmanager. Der, wie der Name schon sagt, sich ja um die tourigen Sachen findet.
Das ist so der Mensch, dem man seinen Pass in die Hand drücken muss, wenn man auf eine Grenze zufährt, zum Beispiel. Das ist der Mensch, der mit dem Busfahrer und mit den Truckern irgendwie abklärt.
Disponiert auch, oder? Das ist Disponent für die Leute auch? Frage.
Der die Aftershow-Pizzen bringt?
Kommt immer wieder drauf an, natürlich, ne? Also, wenn wir hatten die Nova, Shoutout an Nova, mal als Tourmanagerin dabei, die hatte natürlich wesentlich umfänglichere Aufgaben. Also ein breiteres Aufgabenfeld als jetzt ein Tourmanager von einer großen Produktion. Ja, aber also ich glaube, Tourmanager ist so der Überbegriff für kleinere Bands und bei ganz großen Bands splittet sich das halt so ein bisschen auf.
Ja, gerade wenn man jetzt mal über unsere Größenordnung spricht, was ja ewig weit vom Gute Eros weg ist, da geht es ja dann einfach schon auch um solche Sachen so, wo ist denn das Hotel? Wer checkt für alle ein?
Genau.
Wo sind die Schlüssel? Haben wir zwei Viererzimmer? Haben
wann
wir vier Zweierzimmer?
Los?
Wann fahren wir wieder los?
Tourmanager ist in Abstimmung mit dem, eigentlich mit dem Production- und Stage-Manager, je nachdem, derjenige, der den Daysheet verfasst, der sagt, wann, genau, wann müssen wir wo sein,
und
wann
das
checken
wir durchpeitscht.
Genau. Derjenige, der quasi dann auf Tour dafür verantwortlich ist, pünktlich zu sein und an dem Ort zu sein, wo man es gern wäre, zur gegebenen Uhrzeit.
Gibt's da auch so Sachen, das fällt mir jetzt gerade ein, so Dinge, die man gerne vielleicht zu einem Tourmanager zuschiebt, die aber voll, ich sag jetzt mal, unter der Würde sind, die nichts damit zu tun haben, die mal so der Faulnis halber einen Tourmanager eventuell machen lassen, weißt du, was ich meine?
Also bestimmt sowas wie Pizza holen, meinst du, das Beispiel von dir?
Ja, bei kleinen Bands ist es sicher so. Ja. Was mir direkt einfällt, ist sowas, wie man, wie gesagt, schon wenn man nachts zum Beispiel an eine Grenze kommt oder nachts auf eine Fähre muss oder halt eine Grenze, einen Zoll übertritt, dann hat man oft das Glück, dass nicht alle im Bus aufstehen müssen und zur Passkontrolle müssen. Wenn die Zollbeamten freundlich sind, dann sind die schon zufrieden damit, wenn der Tourmanager mit einem Batzen voll Reisepässe dasteht und sagt, guck mal, hier sind 18 Reisepässe, die liegen alle oben im Bus, lass die armen Schweine bitte pennen, die müssen morgen früh raus. Das ist dann so eine Aufgabe, die er für alle übernimmt.
Und die lieben Zollbeamten gucken sich das an und sagen, ah ja, sieht gut aus, aber schickt man den mit den Rastas runter.
Zum Beispiel, genau. Ja, aber wie gesagt, weitläufiger Begriff, Tourmanager.
Okay.
Der kleinen Bands ist eigentlich der sich um alles kümmert. Oft ist der Tourmanager auch gleichzeitig der FOH-Mann. Also nicht mal nur bei kleinen Bands, auch so, ich sag mal, bei schon etwas größeren Bands ist das oft eine typische
Doppelbesetzung.
Doppelrolle.
Typische One-Man-Army, ja.
Dann hast du aber richtig viel zu tun, ey.
Absolut.
Dann rennst du wirklich einen Tag.
Eigentlich bist du als Tourmanager der dann tagsüber, wenn zum Beispiel die Soundchecks laufen, wenn das Mittagessen läuft, dann kümmerst du dich schon drum, wann müssen wir heute Abend eigentlich wieder wegfahren. Wann müssen wir morgen da sein? Warum müssen wir früher losfahren? Ah, wir brauchen länger, weil wir fahren 8 Stunden, haben aber nur einen Fahrer, der muss dann dazwischen eine Stunde Pause machen und um solche Dinge muss sich dann der Tourmanager kümmern. Wenn der aber gleichzeitig FOH-Mann ist und dann um 15 Uhr Soundcheck mit der Band machen muss, dann hat er natürlich schon einen stressigen Tag. Wenn der nicht nur typisch am Rechner sitzen kann und Daysheets ausdrucken kann und Türen bekleben kann, wenn der halt auch noch Techniker ist sozusagen oder Operator in dem Fall.
Wie lange fahren so Trucker? Also bis die Pause machen dürfen? Müssen?
Ich glaube, in Deutschland ist die Regel 4 Stunden.
4, okay.
Da gibt's so Ausnahmen. Man darf einmal in der Woche darf man, ich glaube.
Darfst du drüber sein?
Darfst du drüber sein, genau. Und einmal darfst du dann auch, ich weiß das nicht
genau.
Man
kennt's ja auch, es kann ja auch wirklich sein, dass der Rastplatz voll ist und du einfach deinen Bus nirgendwo parken kannst, ne? Dann.
Genau,
musst du weiterfahren.
Wenn sowas absehbar ist, gibt's auch oft einen Doppelfahrer, so dass dann zwei Fahrer mitfahren und die dann quasi einfach einen fliegenden Wechsel machen. Wenn man
das
weiß,
macht auch der Tourmanager.
Genau. Genau, so.
Ja, genau.
Ey, kannst du mal einspringen?
Aber ist nicht so, dass wir auch mal einen Fahrer einladen wollten fürs Interview, wo wir dann genau solche Fragen auch stellen können?
Nightliner-Fahrer haben wir in der Pipeline.
Genau.
Absolut.
Yes. Ist ja auch nicht so uninteressant tatsächlich, dieses Feld.
Dann greifen wir gar nicht zu weit vor, weil ich finde das nämlich auch sehr spannend.
Ja. Genau. Dann die Frage, wie wird man eigentlich zu einem Tourmanager? Also wir wollen vielleicht erklären, wie kommt man an Jobs oder wie kommt man überhaupt in dieses Business mit rein, also ganz kurz angekratzt. Hast du da Erfahrung, wie diese Manager überhaupt entstehen? Werden die geboren?
Züchtet man sie?
Ja, das ist so eine Aquakultur irgendwo in Nordhessen. Da werden die gezüchtet.
Durch so ein Dorf, das ist ganz bekannt für gute Tourmanager.
Und da ist alles wahnsinnig organisiert.
Ja.
Und überall am Kirchenglockenturm hängt ein Daysheet.
Sehr schön.
Gottesdienst um 10.
Aber ist das ein typischer Studienberuf, Tourmanager?
Nee, null. Ich glaube, die wenigsten Jobs auf Tour sind klassische Lehrberufe. Außer jetzt vielleicht
die Techniker,
Busfahrer. Oder, ja. Ja, selbst die Techniker sind ja oft so Learning
die Alten,
by Doing.
Ja, die Alten, aber ich glaube, die heutzutage ist es eher gewollt.
Ja, also ich sag mal, du kannst aber dich nirgends dazu ausbilden lassen, auf Tour fahren zu können.
Ja,
dafür gibt es keinen IHK-Bescheid oder Studiengang oder sowas. Ich glaube, du kannst dich dann technisch natürlich ausbilden lassen oder studieren oder sowas. Aber ich glaube, auf Tour ist mindestens 50% deiner Skills sind sind soziale Skills. Als Tourmanager musst du extrem wenig Schlaf brauchen und sehr stressresistent sein.
Wenn sich, so wie der gute Timo.
Zum Beispiel, schaut da dann Timo. Wenn sich so ein Techniker nach dem Soundcheck schlafen legen kann, muss der Tourmanager schon wieder andere Dinge erledigen. Muss sich zum Beispiel um die Aftershow-Pizza kümmern oder um die Merch-Abrechnung oder so, wenn es keine eigenen Mercher gibt oder whatever. Ne? Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Es ist nicht ganz, ganz genau definiert.
Aber wenn wir da gerade schon beim Thema Ausbildung, Nicht-Ausbildung sind in der Branche und sowas, dann kommen jetzt ja eigentlich die Berufe im Bus, die schon gerne mal an eine Ausbildung gekoppelt sind, wie zum Beispiel halt generell so der Veranstaltungstechniker, der den Sound macht oder der das Licht macht oder der die Pyro macht.
Genau, die müssen natürlich ein Stück weit mehr, ich sag mal, eine klassisch rationale Ausbildung irgendwo haben, weil sie ein technisches Grundverständnis von den Dingen brauchen, die sie da machen.
Wie man oben schreibt.
Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel Rigger bist, was, ich weiß nicht, was genau der deutsche Begriff dafür ist, das ist Höhenarbeiter.
Kletterdulli.
Oder sowas. Genau, Kletterdulli ist auch gut. Höhenkletterer in der Veranstaltungstechnik oder sowas in der Art ist da der Fachbegriff. Diejenigen, die sich darum kümmern, dass die Dinge, die hoch ins Dach unter die Decke gezogen werden müssen, dass das alles richtig dimensioniert ist.
Die Aftershow-Pizzen, damit sie keiner weg isst.
Genau. Richtig. Also die müssen natürlich ein gewisses statisches Grundverständnis haben. Da geht's dann schon ja fast in Richtung Architektur, sag ich mal.
Jetzt nicht, naja,
dass Rigger Architekten sind, aber es geht schon so, naja, in die Richtung.
Solche Skills halt generell, das ist halt wenig so Learning by Doing Sachen, sondern das sind halt einfach so Hard Facts, die man halt in einer Berufsschule zum Beispiel lernt. Ja. Natürlich lernst du auch viel, indem du die Sachen ausübst, aber trotzdem musst du halt diesen ganzen technischen Background drauf haben und sowas, ne? Und ich glaube, das sich einfach so anzueignen, das kann auch sehr gefährlich sein. Und vor allem geht's ja auch, wenn es Richtung Pyro geht, meines Wissens nach, brauchst du auch irgendwelche Zertifikate dafür und sowas, was
generell,
du ja auf jeden Fall nicht einfach lernen kannst.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja alles im Worst Case auch eine Versicherungsfrage.
Stimmt.
Ne, wenn derjenige, keine Ahnung, Lautsprecher unter das Dach gezogen hat, die eine Tonne wiegen und man darf da aber eigentlich nur unter diesen Umständen 800 Kilo nach oben ziehen und die Lautsprecher fallen runter, verletzen blöderweise jemanden, dann hast du natürlich ein bisschen gelitten.
Alter, dann ist was los. Ja, oder wie dieser Rigger, der vor ein paar Jahren, du hast es mir erzählt, der tatsächlich abgestürzt ist.
Stuttgart. Ja, da kann ich mich gut dran erinnern, da war ich selber gerade auf Tour, da waren wir in der Arena in Zagreb und da haben wir die Nachricht bekommen, ich glaube es war Avenged Sevenfold, die Band, glaube ich.
Ja, kann gut sein, da klingelt was.
Haben in Stuttgart, ich weiß nicht in welcher Arena, gespielt und da war ein Rigger unterm Dach unterwegs und ich weiß nicht mehr, ob es ein lokaler Rigger war, ein lokal bestellter von der Tourproduktion oder ein tourender Rigger, der mit denen mit am Start war. Jedenfalls hat der sich im falschen Moment aus seiner Lifeline ausgeklinkt, aus der Sicherheitsleine, in der er seinen Karabiner reinstecken muss, einhaken muss und ist dann halt eine Traverse runtergefallen und ist aus, ich weiß nicht wie viel, 20 Metern, 25 Metern auf den Boden geklatscht und hat eine Stagehand unter sich begraben. Oha. Und nur aus diesem Grund überlebt. Stagehand
nicht.
Nicht? Oha. Das ist natürlich,
vollkommen.
Das ist fataler geht's kaum.
Eben. Und so einen Job machst du halt nicht einfach, weil du da 2 Jahre einem Kumpel über die Schulter geschaut hast.
Ja. Oder gerne mal klettern gehst oder so.
Ja, genau.
Genau, also damit fängt es bestimmt an, aber gerade bei Riggern, gerade wenn es dann um Menschenleben geht und fliegende Lasten über Publikum und solche Sachen, da musst du natürlich gut ausgebildet sein. Da gibt es verschiedene Scheine, die man da machen kann. Also ich sag mal, eine Ausbildung ist es nicht, aber es gibt...
Du hast auch einen Staplerschein
so gemacht. Ja, das kann ich singen. Damit ich bei der BG geschützt bin, wenn ich jemand über den Fuß fahre. Oder so.
Wenn ich mit meinem Stapler Bier hole.
Genau. Was machst du da? Lux.
Ist der Rewe rechts oder links? Um das ganze Pfand wegzubringen. Deswegen hat der Domme einen Staplerführerschein gemacht, damit wir das gute Pfand hier aus dem Proberaum effektiv entfernen können.
Aber ja, ich habe ja theoretisch auch den Pyroschein, also da kenne ich mich ja auch ein bisschen aus. Also ich weiß, dass es so eine Zusatzausbildung ist, wo man auch echt viel, also man muss schon ein bisschen dafür lernen, so die ganzen Gesetzmäßigkeiten und wo du es abklärst, du musst dann aufs Ordnungsamt gehen und sagen, hier, ich muss das und das anmelden und so und so viel Abstand und dann musst du die Artists briefen und wenn da was schief geht, kannst du echt ein Problem haben.
Ja, es gibt auch sowas wie einen Laserschutzbeauftragten, wenn du auf Tour Lasergeräte dabei hast. Ne, klassischer David Guetta oder so, der hat hundertprozentig Tags dabei, die den Laserschutzbeauftragten gemacht haben oder dieses Zertifikat, diesen Schein haben.
Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht, aber
ja, eigentlich gibt's alles bestimmt auch nur in Deutschland so.
Also sind wir auch mit den sozusagen Ausbildungsberufen auch auf Tour mal ein bisschen durch, würde ich fast sagen.
Oder? Ich behaupte mal, Mercher lernst du nicht in der Berufsschule. Nee,
aber es gibt, ich wäre mir noch für Techniker und Operator habe ich noch hier Stagehands zum Beispiel stehen.
Ja, Backline. Was sind denn Stagehands?
Sind Stagehands nicht Leute, die dir die Gitarre reichen?
Nein.
Ach, das ist der Backliner, nein. Marian.
Ja, Marian. Richtig.
Oh mein Gott.
Das ist klassisch, im klassischen Sinne der Backliner, genau. Der Gitarre-Tech sogar. Die auch je nach Größe der Band oder der Produktion gibt es Backliner, die für alles zuständig sind, für alle Instrumente zuständig sind oder eben für jedes Gewerk einen einzelnen Backliner. Eine große Band hat jeder Musiker seinen eigenen Backliner, der sich um nur diesen einen Menschen, um nur sein Setup, sein Instrument kümmert.
Kann der Künstler dann, wenn er scheiße spielt, das auf seinen Backliner schieben eigentlich?
Ja, aber das bringt ihm ja dann nichts, wenn 10.000 Leute buhen. Der kann den Backliner dann feuern und den nächsten holen, aber im Grunde bringt es ihm nichts.
Du kannst es probieren.
Okay, ich würde es probieren.
Wenn dem Gitarrist jetzt die Seite reißt während irgendeiner ganz wichtigen Live-DVD-Aufnahme, ist natürlich der Gitarre-Tech vielleicht, wenn er dran schuld ist, ein Kopf kürzer, aber bringt dem Künstler ja nichts in dem Moment.
Ja, das haben wir bei Sippy auch gehört, dass manchmal Backliner nicht so ganz gut sind. Also klar. Deswegen vielleicht auch ein bisschen Probleme hat.
Ja. Man mag es nicht meinen, aber auch Backliner sind Menschen.
Ja, ja. Verrückt eigentlich.
Ja.
Ja. Die zwar auch betrunken sind, aber das hat ja nichts zu heißen.
Das sind die meist ganz schwarz gekleidet über die Bühne huschen. Ach so.
Die Taschenlampe-Fuchtler von der Show, falls das Menschen schon mal aufgefallen
ist. Das kommt auch drauf an. Das ist eigentlich auch so ein klassischer Stage-Manager-Job oder Production-Manager-Job, der dann sagt, der dann auf der Bühne rumläuft und alle Gewerke abfragt, seid ihr bereit, jawohl, ihr seid bereit, dann funkt er an FOH vor oder spricht über eine sogenannte Shoutbox an FOH und sagt, sind alle bereit, und wenn alle bereit sind, dann gibt er das Zeichen, yo, geht los. Ja? Die Club-Variante ist natürlich hier die typische Taschenlampe auf der Bühne, sonst läuft es halt über Funk oder irgendwelche Talkback-Mics, mit denen man dann miteinander kommunizieren kann. Ja, aber an sich auf der Bühne rennen ja ganz viele Menschen. Wir haben es so ein bisschen übergangen. Was gibt's denn eigentlich alles für Techniker auf der Bühne? Es gibt Ton.
Ja, also Monitoring, FOH.
Genau, es gibt Leute, die bedienen Mischpulte, also Audiomischpulte. Dann gibt's Lichttechniker, die bedienen Lichtmischpulte. Die kümmern sich um die Lichtdesigns und die Lichttechnik. Da gibt's Menschen, die sind am FOH, die steuern das Ganze. Bei größeren Produktionen gibt's dann noch ein oder mehrere Lichtsysteme und Lichttechniker, die sich um das ganze System, um die Verkabelung auf der Bühne kümmern. Hier der Lichtler von Eros, also der FOH-Lichtler von Eros zum Beispiel, der ist ganz bestimmt nicht der auf der Bühne die Kabel in die Lampen steckt.
LED-Ros.
LED-Ros. Genau, da sind wir beim Thema Videotechnik. Ja, das gibt's auch noch. Es gibt Videotechniker, die dann irgendwelche Visuals oder Videocontent, Live-Kamerabilder, Kameramänner natürlich bei großen Produktionen. Gibt's auch.
Fotografen, Stage-Fotografen.
Fotografen, richtig.
Stimmt, die sind mal auf Tour mit dabei, mal nur vom Haus.
Ja, stimmt. Kommt auch natürlich immer auf den Anspruch des Künstlers an.
Ersten drei Songs, kein Blitz.
Genau. Und wenn doch, Fuß im Gesicht.
Ganz genau, das ist, was der Tourmanager nämlich sagt.
Ja, aber jetzt habe ich ja Stagehands falsch erklärt. Sind Stagehands dann die Leute, die ausladen und einladen? Und
genau, Stagehands sind...
Pop-Punk kommen aus New York.
Stagehands sind ganz grob zusammengefasst die den Technikern helfen, sind aber auch die zum Beispiel den Tourköchen helfen können. Also Stagehands kann man natürlich, müssen nicht zwingend auf der Bühne arbeiten.
Ist das nicht Kitchenhands?
Nee.
Oder KitchenAid?
Genau. Stagehands können auch die sein, die zum Beispiel die Einlassschleusen bauen oder bei einer Arena-Show Zäune ums Stadion also aufstellen.
Die beim Ein- und Ausladen helfen.
Ja, genau, Stagehands sind die entweder mit auf Tour sind, aber in der Regel eher vom lokalen Veranstalter gestellt werden müssen, die der Tourproduktion helfen.
Kumpels vom Veranstalter, die dafür ein paar Bier kriegen.
Genau, die irgendwann mal Tourmanager werden wollen, starten als Stagehand. Ich habe auch
oder
als
Veranstalter.
Stagehand. Ja, genau. Ich habe auch als Stagehand gestartet.
Also sozusagen so der Praktikant.
Ja.
Jein.
Na,
vielleicht wollen sie auch gar nichts lernen.
Da ist ja, genau, da ist es nicht der Gedanke, sondern das sind einfach, ich sag mal, blöd gesagt, ohne es despektierlich zu meinen, sind es die, die da sind, um zu helfen. Sind die Hiwis, die der Tourproduktion bei schweren Dingen helfen. Oder wenn man ganz viele fette Kabel von der Bühne zum FOH legen muss, sind es die, die dann mit ein oder zwei Techniker die Kabel irgendwo vergraben oder in Yellow Jackets reinlegen oder irgendwo entlang legen halt.
Zum Beispiel. Was ist ein Yellow Jacket?
Ich will nicht, nicht fragen, das wird wieder echt ausufern.
Diese Kabelbrücken, nee, oder?
Kabelbrücken, ja. Genau.
Oh Gott, ich dachte, wird schon was so lange ist wieder.
Nee. Das, was als wir beim Happiness waren.
Ja, geil.
Vergessen wurde. Also, ne, da
wo sie Kabel vergessen hatten.
Da haben sie vor, ich weiß nicht, es war,
ich glaube,
vor oder nach Dies Nuts.
Ja, zwischen Comeback Kid und Dies Nuts war das, klar.
Da war es irgendwie.
Sag mal, alle Leute jetzt vor der Bühne weg, wir müssen da nochmal ein Kabel durchlegen.
Mega geil. Also, ein absolutes No-Go, ja. Aber es hat total gut funktioniert. Da gab es so einen Festival-Moderator.
War das jetzt sogar der Bürgermeister, der das angekündigt hat?
Echt?
Ich glaube, es war der Bürgermeister von
Schwamm. Es kam irgendeiner auf die Bühne, ja. Hat gesagt, ey Leute, ihr müsst jetzt mal alle, ihr, keine Ahnung, 5000 oder die vor der Bühne waren, ihr müsst jetzt mal alle quasi eine Wall of Death machen, aber stehen bleiben.
Wartet.
Unsere Techniker müssen da noch Kabel in die Yellow Jackets reinlegen.
Wartet, genau. Bis die Techniker in der Mitte sind und dann geht's.
Genau.
Ja. Ja, nice. Also haben wir jetzt ja theoretisch die Bühnensachen. Es gibt ja noch so auch unter der Bühne, also sowas wie der Mercher.
Ja.
Also unter der Bühne. Ja, ist jetzt natürlich.
Da sieht man nix.
Da war schlecht, einen Mercher oder Catering zu haben.
Ja, das stimmt. Nee, natürlich gibt es auch noch Jobs, die nicht auf der Bühne stattfinden, dass so eine Produktion stattfinden kann.
Genau, das wollte ich sagen.
Einer der wichtigsten dabei ist der Koch.
Ja.
Thema Catering, die Menschen, die dein Catering aufbauen, auch da könnten Stagehands helfen zum
Shoutout
Beispiel.
Shoutout an den großartigen Ole Blogstedt von der Roten Gourmet-Fraktion.
Großartig.
Mit dem ich ein Kochvideo drehen durfte. Einer der besten Menschen ist, die ich jemals kennengelernt habe. Ich hoffe, du hörst es, Ole, lieb dich.
mit unserem Turbusgeflüster Insta-Kanal folgen wir ihm schon. Vielleicht folgt er uns jetzt auch, Ole, irgendwann zurück. Nee, natürlich, Köche, es gibt Servicekräfte, die man je nachdem braucht. Es gibt Menschen im Backstage, die müssen Kühlschränke bestücken. Das sind dann alles,
die sind wichtig.
Menschen, die über den Caterer oder mit dem Caterer kommen. Vielleicht gibt es ja auch einen auf der Tour mitfahrenden einen Koch, weil der Künstler immer oder der ganze Cast, die ganze Band immer den gleichen Koch haben möchte. Der ist dann auch mit auf Tour dabei, der braucht vor Ort irgendwelche Helfer, die ihm helfen, dann, was weiß ich, den Ofen und den Konvektomat und was da alles so gibt, an die richtige Stelle zu stellen und Stecker reinzustecken und das alles vorzubereiten.
Ist Konvektomat ein freundliches Wort für Mikrowelle?
Ich glaube, das ist sowas zum Warmhalten, ja. Ah, ja,
okay. Aber auch, ich jetzt auch immer.
Das ist
auch.
Das, wo fette Wannen drin sind, das holt man raus und da ist fertiges Essen drin. So.
Aber auch da möchten wir jemanden hier einladen, der uns da bezüglich mehr erzählt.
Einen großartigen Typen.
Ja, definitiv. Wir haben auch schon kennengelernt. Ich freue mich darauf, auf dieses Gespräch.
Echter Hamburger Jung.
Ja. I like. Nun gut, wir haben es vorhin schon drüber gehabt, der Fahrer gehört natürlich auch dazu.
Genau, es braucht Fahrer. Je nachdem, auch wieder hier, je nachdem wie groß die Produktion ist, gibt es ein oder mehrere Vehikel, sei es Trucks oder Busse oder Sprinter oder was auch immer. Es braucht ein bis x Fahrer.
Also mit Trucks meinst du dort, wo das ganze Equipment drin ist, oder? Eigentlich?
Genau, eine große Band reist mit einem eigenen Truck und bringt da ihren ganzen Krempel dann mit.
Also Bus oder und Truck, sozusagen.
Ist unterschiedlich. Es gibt Bands, die reisen mit einem Bus und fünf Trucks. Dann gibt es Bands, die reisen mit fünf Bussen und einem Truck.
So eine faule Ami-Produktion, wo der Drumriser einfach reingeschoben wird.
Zum Beispiel. Das hab ich mal, als ich Stagehand war, das war während meiner Abi-Zeit in Basel, glaube ich, war es, gesehen in der Arena bei Nickelback. Da kam dann so ein...
Da kam deine Liebe her zu dieser Band.
Richtig. Da ist ein Truck aufgegangen. Das war so ein Plan-LKW. Da ist seitlich die Plane aufgegangen. Und da war eigentlich nicht viel drin, außer Drum-Backline und so ein bisschen so ein paar Cases. So eine typische Army-Produktion sind auch immer sehr flach geladen. Die nehmen, bevor sie den Truck vollknallen mit Cases bis unter das Dach, nehmen die lieber noch einen Truck mit, weil da ist die Kostenstruktur irgendwie ein bisschen anders. Jedenfalls kam da dann so ein Gabelstapler angefahren und der ist unter einen Drumriser gefahren und hat das fertig aufgebaute Schlagzeug, was weiß ich, 4x3 Meter gefühlt.
Das will ich auch.
Aus diesem Truck rausgeholt und der Backliner hat natürlich dann sensationell einfache Arbeit. Ja. Der wechselt dann natürlich da alle Fälle und der muss dann noch Becken draufschnallen, aber die Hardware ist quasi drauf getackert, drauf geschraubt auf den Drumriser. klar. Aber das ist sehr unüblich. Also das gibt es natürlich nur bei den ganz, ganz großen Bands, ja. Naja, Nightliner-Fahrer, Trucker-Fahrer, ganz wichtige Menschen, mit denen sollte man sich immer gut stellen, weil die auch, so klein sie bei der Show, so klein deren Rolle während einer Show ist, ganz, ganz wichtig sind.
Die sind das die Leute, die kleiner sind, die man da auswählt?
Ja, die sind, das sind die, die dann bei der Silverstar im Europapark nicht mitfahren dürfen. Weil
unter 1,10 sozusagen.
Genau. Ja,
ja, schön. Dann gibt es eigentlich noch zwei Leute oder zwei Sachen, bis Booking und Management, die jetzt nicht wirklich aufgeführt sind dort, aber die gibt es natürlich auch. Die sind im Büro irgendwo nicht dabei, oder?
Ja, Booker ist auf Tour natürlich ultra wichtig. Sei es der Booker des Veranstalters.
Aber ist der mit dabei?
Der Halle des Veranstalters. Nein.
Der ist ja.
Nein. Und wenn du eine Headliner-Tour spielst, so Clubshows spielst, dann hast du als Band ja auch einen Booker, der oder diejenige mit dem Veranstalter im Kontakt ist, den Deal macht, die Gagen aushandelt, etc. Also das, ich sag mal, das Kaufmännische dahinter erledigt, das ist eigentlich der Erste, einer der Ersten, der an so einer Tour arbeitet. Bevor der FOH-Mann oder der Lichtdesigner überhaupt über irgendwas nachdenkt, hat der Booker schon.
Ja, ohne Booker keine Tour.
Genau.
Muss man ja auch so sagen.
Richtig.
Aber auch da haben wir bestimmt jemanden, mit dem wir darüber reden können.
Yes.
Deswegen gehen wir auch da nicht mehr drauf ein.
Yes. Ja, da gibt es ganz, ganz großartigen Content mit diesen ganzen einzelnen
Definitiv. Interviews.
Da freue ich mich richtig drauf.
Mehrere Folgen, denke ich mal.
Ja.
Also nicht nur eine, sondern...
Eine Staffel.
Ja. Miniserie.
Ja.
Dann, glaube ich, haben wir alles tatsächlich durch, was so die Tourleute mitnehmen. Und jetzt haben wir noch die Venue. Was, lieber Samuel, fällt dir zum Venue ein, was es da so geben könnte?
Naja, es gibt ja auch immer lokale Techniker. Also quasi alles, was im Bus mitfährt an Technikern, wie zum Beispiel für den Ton, fürs Licht und sowas. Das gibt es ja auch immer nochmal lokal vor Ort, weil... Oder je nachdem, wie groß die Produktion ist, arbeitet man ja auch mit denen vor Ort zusammen. Oder wenn da jemand von der Tour kommt, muss der dir auch erstmal sagen, was kannst du da reinstöpseln, wo kommt denn das hin, wo muss ich denn hier hin, wo haben die eure Funzeln, ich will da noch was aufhängen. Also die ganze lokale Crew, die mit der Tour-Crew zusammenarbeitet.
Lokale Setup kennt.
Genau.
Bei so einer typischen Clubshow, nehmen wir mal unser Substage hier, es kommt eine Band an. Die hat einen Tontechniker dabei, der kann ein super Profi sein.
Und da steht auf jeden Fall ein Tobi da oder zwei.
Stimmt. Oder Shoutout drei. An die Tobis.
An die Toben.
An die Substage-Toben. Genau. Nee, da kann der Profi durch und durch sein, aber der weiß natürlich nicht, wo er was, wie, wo aufstecken soll, damit es dann schlussendlich aus der vorhandenen Anlage rauskommt. Und dafür braucht es natürlich lokale Techniker, die Hand in Hand mit den tourenden Technikern arbeiten müssen. Diese lokalen Techniker sind für kleine Bands noch wichtiger als für große Bands, denn die sind die, die sich technisch um euch kümmern, wenn ihr keine eigene Crew dabei habt.
Yes.
Dann müsst ihr...
Den sagt man besonders freundlich, hallo.
Ja. Richtig, ja, wirklich.
Die mischen dich ja auch.
Genau.
Also, wenn die keinen Bock haben.
Muss dann natürlich im Rider stehen, da steht da, Achtung, wir haben keine FOH-Leute dabei, wir sind auf die lokale FOH-Crew angewiesen. Wir brauchen einmal Licht, einmal Ton. Und dann, natürlich, wenn der Booker das ordentlich gedealt hat mit dem Veranstalter, dann stehen da zwei Menschen, die darauf warten, dich zu mischen. Die Mikrofone an dein Schlagzeug zu klemmen und so weiter. Ja. Aber das hört natürlich irgendwann auf, weil diese Menschen auch da, egal wie gut sie sind, die Produktion nicht kennen. Und jemand, der die Produktion kennt, mit der Band mitreist, die Band und die Songs schon lange kennt, der kann hat da einen erheblichen Vorteil gegenüber noch so guten lokalen Technikern.
Gerade bei Licht oder so ist es schwieriger für einen Lichttechniker, der eine fremde Band belichtet. Sagt man das so? Ich glaube schon. Der hat es einfach schwieriger, weil er nicht weiß, welche Passagen kommen, wo macht er was rein.
Richtig, natürlich. Und das ist, ich glaube auch, das, was so ein klassischer, also was ein Laie, ein typischer Musikfan noch am ehesten beurteilen kann, ist kennt dieser Lichttechniker die Songs in- und auswendig oder kennt er sie nur so ein bisschen, hat aber ein Gespür für die Musik und setzt dann den ein oder anderen Akzent an der richtigen Stelle oder auch nicht, dann gibt's dann wieder ganz natürlich langweilige Lichttechniker, die halt irgendwelche Presets durchlaufen lassen, die nicht auf den Takt und nicht zur Stimmung des Songs passen und so. Also
und alles bunt.
Ja. Genau, rot und grün und blau.
Das sind so Leute, die auch bei PowerPoint-Präsentationen die Effekte übernehmen für den Folienwechsel.
Oh ja, stimmt. Und so ganz abgefahrene Schriften.
Ja.
Naja, die sind natürlich auch ganz arg wichtig. Kommt immer auf den Anspruch der Band, auf den Anspruch des Künstlers an. Wenn du DJ bist, dann brauchst du nicht zwingend, wahrscheinlich je nach Größe, einen eigenen Tonmann. Bei so einem DJ ist so ein Lichtmann wahrscheinlich noch wichtiger als ich sag mal jetzt ein Tonmann. Weil so ein DJ mit zwei Kanälen, das kann dann auch ein...
Das könnte auch ich.
Kann ein durchschnittlich guter Tontechniker auch am FOH sag schön laut machen.
Ja. Nun gut.
Seit wann bist du durchschnittlich guter Tontechniker?
Was?
Nee, aber im Club gibt's ja natürlich auch noch... genügend andere wichtige Positionen, zum Beispiel die Person, die die Leitung an dem Abend hat überhaupt, die das Ganze koordiniert, die ganz eng mit dem Tourmanager zusammenarbeitet, weil der Tourmanager weiß ja zum Beispiel auch gar nicht, wo soll ich denn meine Zettel aufhängen für Garderobe.
Welche Garderoben dürfen wir benutzen?
Genau, richtig.
Wo, was, wie, wo sind die Toiletten, wo gibt's Waschmaschinen?
WLAN.
Genau, so der Vertreter der Halle, da spielt dann immer mit, ob die Halle vom Veranstalter angemietete Halle ist oder wie es bei Clubs gängig ist, dass die Halle selber
also veranstaltet.
Genau, das ist so die typische Club-Konstellation. Aber auch da, wenn du wieder eine ganz große Eros Ramazzotti-Produktion bist, dann buchst du dir vielleicht irgendeine Eishockey-Arena oder sowas, die an dem Tag zur Konzertarena umgebaut wird. Und dort brauchst du natürlich auch lokale Vertreter, die mit den Tourenden, mit dem tourenden Personal zusammenarbeiten, weil die wissen, hier im Nordflügel sind die Toiletten für die Künstler und im Ostflügel, da ist dies und jenes und so. Das kann eine tourende Crew natürlich nicht bewerkstelligen. Das muss dann eine lokale Crew machen. Deswegen ist das immer so ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Ja.
Die Leute, die Biers verkaufen?
Richtig, richtig. So eine Arena-Show braucht natürlich auch sensationell viele Ordner und Sicherheitspersonal, Reinigungspersonal. Also da arbeiten, also die sind zahlenmäßig wahrscheinlich der Tour-Crew weit überlegen. Ja. Ne, also so ein lokaler Veranstalter muss sich da um ganz, ganz viele Dinge kümmern. Also es sind viele Parteien, die da Hand in Hand spielen müssen. Hallenbetreiber, lokaler Veranstalter, der das wirtschaftliche Risiko trägt und der Künstler als Dienstleister, der mit seiner Crew eine bestmögliches Produkt abliefern möchte.
Aber bleiben wir vielleicht eher so bei Clubshows und nicht, also so Hallen mit Zehntausenden oder 50.000 ist vielleicht ein bisschen zu krass. Also vielleicht ich würde uns vielleicht eher so Clubsachen, wisst ihr, was ich meine?
Komm, wir sagen nichts, dann wird's unangenehm.
Ja, genau, darum wollte ich auch hinaus.
Es ist jetzt schon unangenehm.
Vielleicht hört man das mal in Anstarren.
Nee, natürlich das klassische Prinzip hier, Beispiel Substage in Karlsruhe ist natürlich...
Das finde ich gut.
Meistens, ja. Aber auch da gibt's Fremdveranstalter.
Ja, definitiv. Ne,
dass das Substage nur als Halle dient. Die lassen sich da eine Miete zahlen, sind aus dem wirtschaftlichen Risiko raus, wenn ein Fremdveranstalter darin veranstaltet. Oder
1000 Leute kommen, sind aber nur 15.
Zum Beispiel, genau. Oder Stadtmitte früher, als es noch Konzerte gab. Stadtmitte Karlsruhe war auch so ein klassischer Laden, in dem auch viele Fremdveranstalter unterwegs waren. Ne? Kommt immer auf die Konstellation an. Es ist nicht immer so ganz eindeutig. Ist eigentlich immer eine Kostenfrage.
Und dementsprechend muss ja auch der Veranstalter dann vor Ort sein.
Genau, der muss selbstverständlich Logo, der muss vor Ort sein. Egal, ob er jetzt auch noch Hallenbetreiber ist oder was auch immer, aber der muss natürlich am Start sein. Der ist der Gastgeber für alle, für die Gäste als auch für den Künstler.
Ja.
Ja, der muss dann sagen, hier steht euer Shuttle, euer Hotel ist 3 Kilometer weg, euer Fahrer ist eine halbe Stunde nach der Show ready, dann könnt ihr da einsteigen, also die Band zumindest, könnt ihr da einsteigen, ins Hotel fahren. Wenn ihr nicht im Nightliner da seid. Oder so. Wenn ihr im Nightliner da seid, hier an der Ecke gibt's Strom, da könnt ihr euren Nightliner einstecken. So.
WLAN kostet 50 Cent die Minute.
Genau. Waschmaschinen kostet 5 Euro.
Die Minute.
Genau.
Ja, wir hatten es ja schon mit Barleuten, da gibt es aber noch hier Garderobe, es gibt Einlass,
natürlich,
es gibt
genau.
Security.
Richtig.
Ja, es ist, man vergisst es schnell, wie sensationell viele Menschen an sowas beteiligt sind.
Ja.
Das ist schon
ja,
überleg mal, wenn auch man mal unabhängig sich, von der Tour-Crew eigentlich. Ja.
Wenn man sich mal überlegt, wie es war, auf Konzerte zu gehen, wie viele Menschen du erstmal begegnest, mit denen du interagierst, bis du überhaupt mal vor der Bühne stehst. Da gehst du erstmal rein, dann kontrolliert dich erstmal jemand. Dann gehst du erstmal an die Kasse, holst ein Ticket oder dein Ticket wird abgerissen. Dann gehst du an die Garderobe, gibst deine Jacke ab. Dann gehst du an die Bar, holst dir dein Getränk und dann denkst du dir, das kann ich auch noch eine Rauche geben, ein bisschen Biscuit spiele. Und das sind ja allein schon so viele lokale Leute, die alle bezahlt werden müssen.
Richtig.
Und das ist noch komplett unabhängig von den Leuten, die mit der Band unterwegs sind und sowas. Also
genau.
Das involviert extremst viele Menschen und das sind genau diese, die alle gerade nicht arbeiten können, was richtig ass ist, natürlich. Ja.
Das stimmt. Das sind nicht nur irgendwie 3-4 Techniker und die Band, die gerade leiden, sondern das sind ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele verschiedene Berufe. Ja, das stimmt.
Punkt.
Ja, was ein Downer. Aber
Entschuldigung,
ist so, die Veranstaltungsbranche ist momentan echt gefickt.
Ja.
Einfach.
Ja.
Und man hört jetzt auch bei uns, warum? Weil einfach so viele Menschen in jede Tour und in jede Veranstaltung und jedes kleine Konzert involviert sind.
Also. Ja, das ist nicht nur Larifari, das ist alles am Ende Business.
Ja, ich glaube,
und dieses mit diesem Geld Hand zu haben, das ist dann eine Sache zwischen eben Veranstalter, Hallenbetreiber und Tourproduktion. Die müssen dann überlegen, okay, hier passen 1000 Leute rein, wir verlangen 30 € fürs Ticket, das ist unser Budget, damit müssen wir alles zahlen können.
Ja.
Dann gibt es da einen Deal, zum Beispiel 50-50, 50% geht an die Tourproduktion, 50% geht an den Veranstalter und von den 50%, die der Veranstalter kriegt, muss der wiederum seine Halle bezahlen, muss das ganze Personal bezahlen, muss was auch immer da halt alles mit zusammenhängt. Und wenn du da jetzt immer wieder bei einer Eishockey-Arena bist, sind es natürlich irre Kosten, wenn da der Hallenbetreiber sagt, so, ich habe jetzt hier 65 Ordner im Einsatz, ich habe das und jenes im Einsatz, Stagehands im Einsatz, lokale Rigger, ne? Alles ist eine Kalkulationsfrage.
Das ist vielen Konzertgästen vielleicht gar nicht klar, wie viele Leute da wirklich beteiligt sind und weswegen ja auch dann je größer eine Produktion wird, ein Ticket teurer wird. Das liegt nicht nur daran, weil die Band größer ist, sondern weil einfach auch mehr Leute involviert werden, die gebraucht werden, damit diese Produktion so gut stattfindet, wie es nur möglich ist, damit dann die Gäste, die den höheren Ticketpreis bezahlen, dann auch die bestmögliche Show kriegen.
Der Aufwand steigt einfach und verlagert sich, also der Radius, nenne ich es mal, des Aufwands, der wird ja immer größer. Wenn das eine ganz riesen Robbie Williams Show ist, dann beginnt ja die Arbeit nicht erst an der Halleneingangstür, sondern da muss man schon Polizei und Ordnungsamt mit involvieren. Muss man städtische Mitarbeiter irgendwie mit involvieren, die dann den Verkehr regeln, Zufahrtswege, ne, und so ein Quatsch. Und das muss ja auch alles irgendwo bezahlt werden. Also ist natürlich ein Riesenaufwand. Natürlich ist es trotzdem so, dass Künstler, die eine Arena voll machen, Rich Motherfucker sind. ich sag mal jetzt plump gesagt, ne? Natürlich verdienen die auch einen Haufen Geld und wird nicht so kalkuliert, dass jeder so mit bisschen was rumkommt.
Das kann man schon galopp so sagen.
Genau. Ne? Aber am Ende macht es dann schon irgendwo auch Sinn, dass plötzlich dann so ein Ticket für eine Arena-Show 50, 80, 100 Euro kostet. Irgendwie.
Ne? Wohl das alles über 100 Euro finde ich schon ein bisschen unverschämt. Also dann ist es ja tatsächlich nur.
Es kommt auf die Show an.
Ja, aber irgendwie.
Ich habe mir tatsächlich mal so eine private Grenze gesetzt, warum auch immer, dass ich sage, ich gehe auf keine Konzerte, wo das Ticket mehr als 50 Euro kostet. Total Käse. Ich war auch schon auf größeren Konzerten, aber da habe ich dann vielleicht mal ein Ticket geschenkt gekriegt oder sowas. Ist mal Festivals abgesehen und sowas. Aber es ist dann halt auch so, ne, du kriegst dann halt trotzdem in Anführungszeichen nur ein Konzert, das dadurch dann jetzt nicht, weil es irgendwie dreimal so viel kostet wie die Shows, wo du normalerweise hingehst, auch dreimal so lang oder dreimal so gut ist. Deswegen habe ich für mich irgendwann mal gesagt, das ist meine Schmerzgrenze. Deswegen war der Matze sauer, weil ich nicht mit so einem Chainsmokers wollte.
Ja, das ist die Macht der Besucher.
Waren 54 Euro, aber ich habe prinzipiell.
Hey, da hat man natürlich in gewisser Weise eine Macht. Also deswegen können irgendwo gibt es auch natürliche Grenzen, würde ich, also nee, scheinbar gibt es sie nicht.
Nee,
irgendwie zahlen die Leute für AC/DC im Red Area, so die ersten 3 Meter vor der Bühne, zahlen sie dann doch 800 Euro oder so ein Fuck. Ne, aber klar, woran ich gerade denken muss, ist, ich glaube, es war Jay-Z oder Beyoncé oder so, die hatten irgend so eine fliegende Bühne mit, die dann über die Leute hinweggeflogen ist und am anderen Ende der Halle wieder runtergekommen ist. Oder Pink ist auch so eine Künstlerin, die extrem viel Trubel hat mit.
Aber kurz, wenn die Bühne von vorne nach hinten fliegt, dann macht es ja voll Sinn, als Letzter zu kommen.
Wenn sie da bleibt.
Ah, ja, stimmt, die kann auch wieder zurückfliegen. Ja.
Ne, und natürlich kriegen die trotzdem einen Arsch voll Geld, voll klar, aber natürlich ist dieser technische Aufwand ein ganz anderer, als wenn man in einen Club geht. Ne, und da eine feste Bühne ist, die Band geht mit ihrer Backline da drauf. Da ist, also wenn man in einem Club, würde ich mir jetzt auch nicht festlegen, aber wenn man in einem Club 50 Euro zahlt, dann ist da schon irgendwas strange. Ja. Ne?
Ich merke auch gerade, dass ich Bullshit erzählt habe. Ich habe vorletztes Jahr, als ich bei Blink war in L.A., habe ich sage und schreibe $100 bezahlt, glaube ich.
Oha.
Ja.
Ja, krass.
Prinzipienbrecher.
Ja, plus die Bier ist $14, Alter.
Ja, USA ist halt ein anderes Ding, gell?
Ja.
Nee, es kommt natürlich immer drauf an.
Weiß.
Klar, ja, aber das Fan-Dasein, das kommt ja, also die Begrifflichkeit kommt ja irgendwo aus dem Fanatismus und natürlich ist dann das rationale Denken irgendwann abgestellt und dann zahlen die Leute halt auch Betrag. Völlig, ist scheißegal, was, ja, was für ein Betrag. Ist schon
richtig. Voll. Und da kommen wir dann. Wenn
dein Lieblingskünstler da ist, dann zahlen die das halt.
Genau. Und das ist auch der Grund, warum du mit Karte beim Merch bezahlen kannst. Damit du nämlich trotzdem dich vorher mit deinem Bargeld volllaufen lässt und dann am Merch richtig ausrastest mit der Visa.
Habt ihr deswegen jetzt auch ein Kartenlesegerät bekommen?
Was? Ja.
Nee, also, selbstverständlich, es gibt's da irgendwo, hat man da wirtschaftliche Gedanken im Hinterkopf. Aber es ist natürlich auch der praktische Gedanke, den wir aus eigener Erfahrung kennen. Man geht mit, ich sag mal, wenn man das Ticket schon hat, mit einem Fuffi auf die Show, dann trinkt man üblicherweise 10 Fuffi. Bier. Ja. Ne, und da hat dann keine Kohle mehr für Merch. Und dann ist es natürlich sensationell, wenn man mit 2 Promille nochmal einen Fuffi per Karte am Merch liegen lassen kann und sich trotzdem sein T-Shirt mitnimmt.
Auf jeden Fall.
Es ist natürlich keine Wohltat, die die Mercher da im Hinterkopf haben, ausschließlich. Aber es ist ein für beide Seiten praktischer Gedanke.
Ich renne nicht gern mit viel Bargeld rum. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich heute die Kurvenschuhe anhab und es auch sein kann, dass der Geldbeutel da ganz locker hängt.
Ja, das kommt ja auch auf die Shows an. Ich kann mich erinnern, früher auch auf so kleine Jutze-Shows oder so, wo es dann so richtig abging, wo man hardcore-mäßig da noch gemoscht hat und so. Mhm. Da ging es dann so weit, da hat man alles im Auto gelassen, dass man nichts verliert. Und da hat man dann den Schlüssel vom Auto sich nur zwischen die Schnürsenkel gemacht irgendwie oder sonst wo versteckt und hat dann einen Fuffi noch in der Tasche und noch den Autoschlüssel. Und sonst nichts. Und hat dann nicht nochmal einen Geldbeutel am Start. Also ja gut, da kann man auch nicht mit Karte zahlen. Schlechtes Beispiel. Ja, stimmt.
Da hat man geklaut.
Ja, egal.
Ihr wisst, was ihr meint.
Aber ja, ne, man rennt halt da nicht mit 200 Euro Merch rum. Gerade bei Riesenproduktionen, wenn man dann dahergeht und da gibt's sowas wie Fußmatten, Halskettchen und so ein Teetassen und so ein Scheißdreck, klar, und zwar nicht für ein Shirt, kriegt man immer noch irgendwo unter, aber wenn man jetzt Die-Hard-Fan von Mariah Carey ist und da ist dann eine, was weiß ich was, 925er Sterling-Silber-Kettchen mit ihrem Porträt drauf graviert und es kostet halt 139 Euro.
Dann zahle ich dir auch.
Will man das natürlich auch haben, ist ja klar.
Klar, also für Mariah, hey.
Und dann zahlt man damit Apple Pay und noch 11% Gebühr an den Mercher.
Die ersten, bei denen ich Kartenzahlung am Merch gesehen habe, waren Enter Shikari und ich dachte mir, ja, voll, ja, natürlich.
Leben im Jahr 3000 einfach schon.
Ja, aber ja, gefühlt war es vor 10 Jahren noch so, was?
Ja.
Also
ja,
für mich,
voll.
Karte zahlen am Merch, was mit euch los?
Ja, also gefühlt jetzt so war das, glaube ich, so vor 7, 8 Jahren oder sowas, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und es hat mein Mind geblown. Wie auch die Show.
Ja.
Ja, nun gut, also ich glaube, wir sind also noch nicht ganz durch, aber wir haben ein bisschen durcheinander geredet. Also
ja,
ich würde jetzt einfach gerne nochmal kurz die Hard Facts nennen, also welche Jobs es wirklich gibt auf Tour, einfach nur mal durchrattern.
Ja, dann mach mal, bin ich gespannt, ob du aufgepasst hast.
Und wenn ihr natürlich diesbezüglich noch Fragen habt, stellt uns einfach Fragen oder wir gehen auch bei Patreon sehr gerne noch viel näher auf diese ganzen Themen drauf ein.
Genau, der Podcast soll ja irgendwo auch so ein bisschen unterhaltsamen Charakter haben und wir wollen uns da, glaube ich, keinen engen Rahmen schnallen. Wenn es euch wirklich um Hardfacts geht und wenn ihr wirklich nochmal detailliert wissen wollt, was passiert am FOH, was macht ein Mercher, was macht ein Production Manager, checken wir an anderer Stelle, checken wir nicht hier in dieser Runde im Podcast.
Ihr seid ja nicht hier.
Genau, das checken wir gerne, zum Beispiel gemeinsam auf Patreon in Workshops, da können wir auf alles wunderbar eingehen.
Also ich arbeite jetzt einfach mal ganz kurz die Liste durch.
Ja.
Ganz
ja.
Trocken.
Also mach mir so lange Gösser auf.
Ja, dann ja gerne. Um den Künstler rum gibt's natürlich, also der Künstler selbst. Es gibt den Artist Manager, den haben wir vorhin ein bisschen vergessen. Personal Assistant.
Das ist natürlich auch Riesenprodukt.
Ja, natürlich bei.
Du wolltest weg von den Eishockeyhallen, also lieg weiter vor.
Dann noch der Security pro Person, pro Band. Im Orga-Team gibt's die Produktionsmanager, Tourmanager und Stage-ManagerInnen, bevor ich das vergesse. Auf der Bühne wär's Ton, FOH, Licht-FOH, Video-FOH, Set,
Rigging. Das war jetzt ein Flop. Der FOH ist natürlich nicht auf der Bühne, Marian.
Ja, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich lese nur hier eine fucking Liste vor, als ob ich wüsste, was jeder Mensch macht. Rigging, Backline, Pyro, SFX, Stagehands und vor der Bühne haben wir dann Merch, Catering, also nicht vor der Bühne, direkte Fahrer, das wäre ein bisschen umständlich, die Trucker und Shuttlefahrer. Genau. Und in der Venue haben wir gerade eben gehabt, habt ihr einfach aufgepasst. Viel Spaß.
Super, dann kommen wir zur Musi, oder?
Musi,
ja. Sind wir schon wieder so durch, das ging mal wieder ratzi-fatzi.
Das ging wahrscheinlich wieder 8-mal so lang, wie man es fühle.
Was haben wir auf dem Tacho?
Ja, ich tue ja später, einfach alles verlangsamen. Also uns kommt.
Ah, so.
Also wir haben jetzt schon starke 12 Minuten.
Mindestens 12, 13 Minuten sind wir auf jeden Fall, gell?
Crazy.
Aber ja, wir sind jetzt bei der Musik.
Who wants to drop
wir first? Haben ja das Problem, dass wir bei Podigy quasi Minutenbegrenzung haben.
Minutenbegrenzung.
Deswegen gibt es ab jetzt nur noch 12-minütige. Minütige Folgen.
Wer möchte anfangen?
Du, Marian.
Ah ja, da fange ich an. Es ist schön, also dass ich auch mal vorgestellt werde.
Ja.
Sonst werde ich immer vergessen.
Ja, du wirst immer übergangen. Deswegen ist der Samu dran.
Genau. Bei mir ist es diesmal, ja, jetzt hat er schon anfangen wollen, der Arsch. die fantastische Band Fjord mit dem Song Anthrazit.
Die mir den Arsch gerettet haben mit der Fußmaschine.
Ja. Diese Band habe ich zum ersten Mal auf einem Festival gehört. Und dieser Song kam auch, als gerade ein Gewitter aufgezogen ist. Und es war ein fantastisches Setup um mich herum mit diesem heraufziehenden Sturm und diese brachiale Musik.
Da passt der Song sehr gut.
Hat mich wirklich ganz krass geflasht. Also auch dieser Song ist super, also wie ich schon gesagt habe, brachial. Und irgendwie macht er mir, weiß nicht, trotzdem Goosebumps. Irgendwie gute Laune irgendwie. Oder ich kann halt richtig gut im Straßenverkehr mit dem Kopf abgehen. Also das macht mir sehr viel Freude.
Wenn er Bahn fährt.
Deswegen wird der Miri nie kontrolliert.
Alle zu viel Angst. Alle zu viel Angst.
Das ist für ein Typ.
Die Polizei drängt ihn immer ab und tasert ihn.
Aber ja, das ist mein Song. Ich finde den grandios, auch diese Band. Also, dass drei Leute so einen Sound hinbekommen, auch auf der Bühne.
Ja, Mann.
Das wollte ich gerade noch sagen. Das ist keine Riesen... Also, die Produktion klingt so fett. Es klingt auch live so fett.
Übelst.
Aber es sieht
so Hammer.
Initial irgendwie nach weniger aus, aber trotzdem ist man...
man ist verwirrend
gefangen
fand,
in der Mucke. Das
verwirrend fand, die zwei Sänger hören sich fast exakt gleich an. Das fand ich sehr verwirrend am Anfang.
Sie sehen sich auch ein bisschen ähnlich.
Vielleicht ist auch eine Person, die einfach sehr schnell hin und her rennt.
Und deine Augen können nur so 5 FPS wahrnehmen oder so.
Krass. Aber ja, also wirklich sehr, sehr gutes Band, sehr gutes Album und
macht wenn der Spaß. Miri immer so 8 Bier getrunken hat und sowas, schaltet er eine Hirnhälfte ab und das eine Auge spiegelt einfach auf die andere Seite das, was es sieht.
Genau, so ressourcenschonend irgendwie.
Genau, richtig. Gangreserve.
Ertappt.
Cool. Mein Band. Mein Song diese Folge ist von der Band The Menzingers und heißt Strangers Forever. Ist wunderschön. Erinnert mich teilweise sehr an eine meiner anderen Lieblingsbands, The Gaslight Anthem. Deswegen wollte ich jetzt extra, weil von denen auf jeden Fall auch noch ein paar Songs gedroppt werden, einen nehmen, der nicht so danach klingt. Das ist einfach guter, ehrlicher Rock.
Da geht's ja im Prinzip drum, ich habe mir die Lyrics vorhin reingefahren, dass man, da beschreibt jemand, wie er jemand anderen am liebsten nicht kennengelernt hätte, beziehungsweise das einfach vollkommen vergessen würde.
Ja.
Und das ist wahnsinnig geil bildlich dargestellt.
Das können die gut.
Check den Song aus und wenn die Lyrics mal nicht ganz verständlich sind, egal, lest euch auch die Lyrics durch. Ist richtig geil gemacht. Ich war sehr, sehr überrascht. nicht, weil ich weniger erwartet habe, aber ich habe es gelesen und dachte, fett.
Ist ja voll gut.
Geil, richtig geil. Nee, ein schönes Thema, also das heißt ein schönes Thema, aber ein Thema sehr schön dargestellt irgendwie. Ja. Cool gemacht.
Feel it.
Ja, mein Song ist von der Band Kafka, deutsche Band aus Berlin und heißt Alle hassen
Nazis. Alle deutschen
Nazis.
Bands sind aus Berlin.
Ach stimmt, ja. Wenn man in Deutschland Profimusiker werden will, muss man erstmal nach Berlin ziehen.
Ja.
Aber jetzt darfst du doch nochmal seinen Titel sagen, weil wurde gerade von dir übertüncht.
Alle hassen Nazis.
Nice.
Das ist ein dauerpräsentes Thema in Zeiten wie diesen, leider auch, obwohl das Land oder die Welt andere Probleme hat, aber scheinbar ist dieses Problem nicht klein zu kriegen.
Ja, man darf auch, aber eben auch, wenn es andere Probleme gibt, darf man nicht vergessen, Nazis zu hassen.
Ja,
sehr geil.
Das wird eben eine große Priorität sein im Leben.
Sehr, sehr
auf
geil.
Auf jeden Fall, das darf man nie vergessen.
Es gibt da eine gute Zeile, nagel mich nicht drauf fest.
Nicht.
Ich kann's nicht ganz im O-Ton wiedergeben, aber es kommt vor, es reicht nicht mehr zu sein und ein Hashtag reicht auch nicht aus. So in dieser Art, sondern in dem Song geht es darum, dass man laut werden soll gegen Nazis, dass es nicht reicht, die Gewissheit zu haben, dass das eh nur ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft ist. Denn wie man sieht, wir hatten es die Tage in Stuttgart, klar war das eine Querdenken-Demo, aber da sind sicherlich auch viele, also da mischen sich die Zielgruppen sozusagen. Leider wichtiges schon, Thema, ja. Es ist so ein Crossover-Song, hat natürlich einen sehr Hip-Hop Esken Touch.
Ja. Aber geht gut ab auch.
Ist irre. Also ich kann mir das saugut vorstellen, wie das auf dem entsprechenden Festival oder in der entsprechenden
Club
eine ultra heiße Nummer ist.
Auf mit Gond.
Schweiß. Schweiß von der Decke und so. Ja. Geiler Song.
Richtig auf die Fresse.
Reinfahren. Wirklich. Richtiger Pogo-Moshpit-Song. Mega, mega gut.
Also was ich am besten aus dem Song mitgenommen habe, ist, dass man nicht linksradikal ist, wenn man Nazis scheiße findet.
Stimmt.
Ja, sondern normal.
Auch geil, ja. Genau. Richtig, richtig.
Mit diesen schönen Worten beenden wir tatsächlich unsere Folge Nummer 8.
Schon wieder.
Ja. Schon wieder.
Ja. Wahnsinn. Ja.
Ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr zugehört habt.
Gerne.
Folgt uns.
Merci.
Folgt uns wie immer sehr gerne auf Instagram und auch sehr viel lieber natürlich auf Patreon. Dort erwartet euch ganz viel Mehrwert, den wir euch stellen. Nicht nur eine Telegram-Gruppe,
mehr
sondern...
Mehr Liebe.
Ja. Nicht nur eine Telegram-Gruppe, sondern eben auch Einzelgespräche.
Da können wir ganz detailliert auf alle Probleme eingehen. Wir haben gemeinsame Videocalls, wir haben Workshops, wir haben tolle Interviews. Wir haben nächste Woche auch ein tolles Interview.
Oh ja.
Und diese ganzen Interviews, die es hier auch beim Podcast gibt, die gibt's in visueller Form auch auf Patreon. Das heißt, wenn ihr das nicht nur hören, sondern auch sehen wollt.
Und vielleicht auch ein bisschen ungeschnitten.
Patreon checken. Und genau, da sind auch die fiesen Jokes noch mit dir.
In diesem Sinne, vielen Dank.
In diesem Sinne.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, mach es J. Bis zum nächsten Mal.
Bis denn.
Bis bald, Tico.
Oh. Nein! Ich war, oh, leck! Ich hab nicht mehr erwartet. Geil.